Als die Nürnberger Prozesse stattfanden nach dem Zweiten Weltkrieg und die großen Politiker von Deutschland nun Rede und Antwort stehen mussten in Nürnberg, da fand sich auch, dass einer dieser großen Leute vorzitiert wurde, um nun Rechenschaft abzulegen über das, was er getan hat. Und sein letzter Satz, den er gesprochen hatte, war: O Gott, vergib uns unsere Schuld. Ein Thema, was uns als Christen ja immer wieder bewegt und ich denke auch zu den wichtigsten Glaubensgrundsätzen auch gehört, nämlich die Vergebung der Schuld. Manch einer bedauert vielleicht ein wenig, dass wir das Gebet Jesu, das Vaterunser, in unseren Gottesdiensten so wenig gebrauchen. In der Kirche wird es ja sehr viel gebraucht. Jedes Mal kommt dieses Gebet und um nun einfach einer, ich sag mal so, einem inflationären Gebrauch dieses Gebets vorzubeugen, dann haben wir es mal beim Abendmahl oder bei solchen Sondergottesdiensten. Aber ich denke, eines der wesentlichen Inhalte dieses Gebetes ist eben auch dieser Satz im Matthäus Kapitel 6 und dort Vers 12: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung. Das soll in den Minuten einmal das Thema sein. Ist es eine leichte Sache oder ist es schwer zu vergeben? Braucht Vergebung vielleicht immer wieder eine mutige Entschlossenheit von uns Menschen, wenn wir sie praktizieren? Wir kennen ja alle die Formulierung eben sehr gut hier im Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, ja. Aber dann kommt eben auch der Nachsatz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und hier steht im Grundtext, ja, man ist sich da nicht ganz einig, ist es Vergangenheit oder ist es Gegenwart? Manche übersetzen auch, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Sicherlich hat jeder von uns eine Vorstellung, wenn es um Vergebung geht. Oder auch ein Erlebnis. Eine konkrete Situation, wo er einen Menschen vor Augen sieht, wenn es darum geht, ihm zu vergeben oder dass er mir vergibt. Ist es nicht wirklich so, dass wir uns naturgemäß viel öfter und einfacher mit der Vergebung unserer Schuld beschäftigen, als mit der Vergebung, die wir anderen zuteilwerden lassen? Hat die Vergebung, die wir geben können, etwas mit der Vergebung unserer Schuld zu tun? Trifft es womöglich auch zu, dass Gott uns und mir persönlich, ich muss das ja sehr persönlich nehmen, keine Vergebung zuteilwerden lässt, wenn wir es nicht können? Anderen vergeben. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir unseren Schuldigern vergeben? Was heißt das? Welche Auswirkung hat das auf unsere Person, auf mein Herz, als Mensch, als Christ? Klar, es ist eine Binsenfrage, die man jetzt stellen kann. Warum ist Vergebung lebensnotwendig eigentlich? Kann man nicht auch manche Dinge so im Nebulösen belassen, wenn es um Beziehungen mit Menschen geht, auch im Blick auf Vergebung? Eines ist wahr. Wenn wir heute so die Gesellschaft uns vor Augen führen, die Menschen uns vor Augen führen, und auch die psychischen Probleme, die Menschen heute haben, und es ist ja schlimm, wenn man so hört und liest, was das für Dimensionen annimmt, wie Menschen heute psychisch belastet sind, ist enorm, auch Kinder schon. Und man fragt sich, wie kommt das? Was ist der Hintergrund einer solchen psychischen Belastung? Meine Frau sagt das ja auch immer wieder, wenn sie mit Kindern da Umgang hat, die sagt, man glaubt nicht, wie diese Kinder belastet sind psychisch, enorm, und welche Fehler da gemacht werden, auch in der Beurteilung dieser Kinder. Ja, der lernt schlecht in der Schule, da muss er eben die Hilfsschule gehen. Ja, und in Wirklichkeit ist er intelligent, aber es funktioniert nichts zu Hause. Kann es auch damit zusammenhängen, dass Menschen hier mit einem unvergebenen Belastungsmaterial bestückt sind, das wie ein Müllberg sich anhäuft in der Seele des Menschen und nie ausgeräumt wird? Mit eigener Schuld zu leben, ist leichter als mit der Schuld, die mir angetan wurde. Wenn man sich an uns vergeht, an mir, an dir, dann macht das uns ärgerlich, vielleicht auch innerlich aggressiv. Ach, wie kann er nur? Auch blind, unüberlegt. Vergebung zu erbitten und sie anzunehmen ist das eine, aber dem anderen, der mich verletzt, der mich geschädigt hat, der mich gekränkt hat, vielleicht manchmal sogar unbewusst. Zu vergeben und es zu vergessen, das ist das andere und viel schwerer. Mit der unvergebenen Schuld zu leben, so sagen auch die Psychologen, die nichts mit Christentum am Hut haben, macht krank, das verbittert und macht eigentlich lebensunfähig. Kennst du vielleicht auch dieses Gefühl, wenn es dann eng wird um den Hals und wenn man irgendwie innerlich verbittert ist, wenn es nicht mehr geht zwischenmenschlich? Kann dieser seelische Müll in unserem Herzen bleiben? Eines steht fest, an keiner Stelle in der Heiligen Schrift spricht Jesus so kompromisslos und hart, wie dort, wo er auf die Konsequenzen aufmerksam macht, die durch Nichtvergeben entstehen. Da ist Jesus hart, manchmal beinahe unverständlich hart. Wer nicht vergibt, das ist der Tenor Jesu in seinem Wort, der trägt die Last des anderen noch zusätzlich zu seiner eigenen Last hinzu und empfängt selber keine Vergebung. Das sagt die Schrift. Diese Aussagen Jesu, die stehen im Zusammenhang mit den, so sagen auch die Fachleute, mit den inneren Gesetzmäßigkeiten im Menschen. Wer Unrecht leidet, wem Schuld zugefügt wurde, wer unter Kränkungen stöhnt oder vielleicht deswegen krank wird, der trägt nicht nur die Folgen des Unrechts, das ihm angetan wurde, sondern durch das Nachtragen entsteht diese zusätzliche Belastung oder wie man eben so ganz salopp sagt, dieser seelische Müllberg, der unser Herz begraben kann. Mein Herz auch. Unvergebene Schuld, Vorwürfe, Anklagen, so sagt man, binden immer das Opfer an den Täter, an den Schuldigen. Solange ich nicht vergeben kann, sind wir immer mit dieser Vergangenheit, mit dieser Belastung in der Vergangenheit beschäftigt, immer. Und werden unfrei für Gott. Bei wie vielen Menschen werden durch diesen Zustand ganze Persönlichkeiten blockiert, richtig blockiert? Wird auch Kraft abgezogen, die der andere hätte, aber nicht hat? Und so ist der Betroffene nicht nur der Leidtragende, sondern er quält sich noch zusätzlich immer wieder ab. Das Innere wird zunehmend zu einer Brutstätte böser Gedanken, böser Gefühle, der Hals wird eng, das Herz wird eng. Und dann bestimmt und regiert nicht mehr mein Herz, sondern immer wieder das Verhalten der anderen. Das bestimmt mein Leben. Wie tragisch. Aber das ist unsere Zeit. Und die Frage ist, inwieweit bin ich als gläubiger Mensch darin mit involviert, obwohl ich es gar nicht will. Nur die Vergebung kann wirklich frei machen. Oder wie wir es am Donnerstag auch in unserer Andacht hatten, die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit über den wahren Zustand meiner Persönlichkeit, meiner Beziehung zu anderen, die anderen Beziehungen zu mir, die Wahrheit darüber, sie anzunehmen und unter die vergebende Gnade Jesu zu stellen, das ist das Eigentliche, was uns ausmacht, auch in dieser Zeit. Ich bin überzeugt, der Teufel am Ende der Zeit, bevor Jesus kommt, wird genau in diesen Punkt, in diesen wunden Punkt der Menschheit immer wieder hineinfahren, mit Macht. Keine Vergebung. Und damit wird Jesus, auch in der Christenheit, ausgeblendet. Ich meine, so ein klassisches Beispiel war ja diese Aussage des letzten Papstes, wo es darum ging, dass er die Vergangenheit aufarbeiten sollte, auch der katholischen Vergangenheit, dieses finstere Mittelalter, wie wir sagen. Aber er hat es ja faktisch nicht getan. Die Vergebung der Schuld. Was eigentlich geschehen ist, wie man sich eigentlich an den Ketzern vergangen hat, das ist nie aufgearbeitet. Nie. In Anführungsstrichen Ketzer. Ich hatte jetzt in einer dieser Vorträge von Walter Veit, ich war eigentlich begeistert, wo es um die Reformation ging, da hat er auch die Reformatoren Englands beleuchtet. Tyndall und Knox und wie sie alle hießen. Und viele von ihnen sind ja dann auch hingerichtet worden. Und ich muss euch sagen, wenn ich das höre und auch lese, was man mit diesen Menschen gemacht hat, inquisitorischer Seite, von der Inquisition her, also da menschlich gesehen schwinden mir da die Sinne. Kann ich nicht verstehen. Was man aus Hass gemacht hat an Menschen, die nicht so auf der Linie lagen wie die offizielle Kirche, wie man sie vernichtet hat, ihre Leiber verbrannt hat lebendig, wo hunderte Menschen, die so eine Autodafé da gesehen haben, in Ohnmacht gefallen sind. Aber es ist nicht Gegenstand der Vergebung, was man da gemacht hat. Man hat es irgendwie geistlich aufgearbeitet und damit die Rechtmäßigkeit dessen, was man damals getan hat, klar gemacht. Vergebung. Kurz dazu, wenn Jesus von Vergebung spricht, die er gewährt in seiner Gnade durch sein Blut, dann denke ich, hat diese Vergebung zwei Dimensionen. Die erste Dimension der Vergebung ist, etwas zu vergeben im Sinne des Löschens, des Auslöschens. Und zweitens Vergebung als Auslöser zu Befreiung und Wachstum. Es ist ja üblicherweise so, dass der Schuldige bittet den Betroffenen um Verzeihung und sie wird ihm gewährt. Entschuldige, was ich gemacht habe. Ja, sagte, okay, vergeben. Damit ist die Schuld gelöscht, der Vorwurf zurückgenommen, der alte Zustand wiederhergestellt. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit, dass diese Beziehung wächst, wenn die Schuld weg ist. Man kann nicht mehr mit ihr rechnen, mit dieser Schuld. Und eigentlich darf sie auch nicht mehr erwähnt werden. Was war, das ist vergangen. Ach, das ist auch so ein Thema. Wie viel wird immer wieder hervorgebracht, was da war? Jeder von uns weiß genau, wie schwer dieser Prozess eigentlich ist. Der Schuldige braucht Überwindung und der Verletzte spricht die Worte der Vergebung aus und eine Umarmung und die Sache ist wieder in Ordnung. Problematisch ist nur, und das ist ja das, die Not, dass das, was geschehen ist, im Gedächtnis auch bleibt. Ja, nach dem Sinne, vergeben kann ich dir, aber ja, wie soll ich das? Vergessen kann ich es nicht. Vergeben ja, aber vergessen? Mit dieser Tatsache wird das Bewusstsein an die Schuld nicht wirklich weggenommen. Da ist immer noch was da. Eine gestörte Beziehung kann durch Vergebung wiederhergestellt werden, aber wie Psychologen sagen, es bleibt eigentlich eine Reparatur. Es ist keine wirkliche Beziehung mehr. Es bleibt eine Reparatur. Und erschwerend kommt noch hinzu, dass manche Fehler und manches Verschulden eben auch zu bleibenden Folgen führen kann, wenn wir doch dieses große Gebiet der ganzen, des Kindesmissbrauchs in allen Schattierungen, der Pädophilie auch mit in diese hineinnehmen, was heute ja in der Gesellschaft da ist und immer größer wird, immer schlimmer wird. Welche Folgen bleiben dann? Der Schaden bleibt bestehen, obwohl Vergebung ausgesprochen worden ist. Das Problem ist unser Gedächtnis. Das sind unsere Gedanken. Man sagte, es bleibt alles drin im Unterbewusstsein. Es geht nichts raus. Was du im Leben erlebt hast, bleibt alles drin. Und zur passenden Gelegenheit, dann kommt es wieder hoch. Enttäuschung, Wut, Hass, Selbstzweifel und vieles andere mehr sind dann die Begleiter. Vergebung im Sinne des Löschens, ja, aber bedingt. Das zweite aber, Vergebung als ein Auslöser zu Befreiung und Wachstum, das ist das Entscheidende. Vergebung als Auslöser zu Befreiung und Wachstum. Hier bedeutet die Vergebung, die ich gewähre, ein Geschenk. Und das ist das, ich sage mal so, wo wir uns als Christen eben meilenweit von allen psychologischen Tricks, Beziehungen wieder gut zu machen, unterscheiden. Wenn ich vergeben kann, in diesem Sinne, in diesem biblischen Sinne, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dann weiß ich, und muss ich wissen, es ist ein Geschenk, was ich selber bekomme. Ich kann es von mir aus nicht bewirken. Gott muss es schenken. Wenn ich in dieser alten, gesellschaftsfähigen, in Anführungsstrichen, Form der Vergebung bleibe, die nur ein Löschen der Schuld bewirkt, dann sind wir unter Umständen eben noch nicht frei. Und Jesus möchte mich und möchte jeden seiner Kinder frei machen. Jesus sagt, ich lasse euch den Frieden, aber meinen Frieden gebe ich euch dazu. Ich habe nichts dagegen, dass ihr das macht, diese Friedensbemühungen in dieser Welt, aber ich gebe euch meinen dazu. Und so ist es auch im Blick auf Vergebung. Ja, Vergebung, okay, aber ich schenke sie euch. Das heißt also, Vergebung im biblischen Sinne bedeutet, dass der Schuldige nicht nur Entlastung erfährt, nicht nur Freispruch erfährt, so wie wir Gottes Vergebung erleben, sondern darüber hinaus eine neue Zuwendung. Wie wichtig ist das doch auch in den Ehegemeinschaften, in den Ehen, die wir haben. Was wird da an Schuld aufgebaut im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und die Eheberater stehen da und sagen, was soll man machen, lasst euch scheiden. Trennt euch zumindest, geht weg, damit ihr wieder Frieden findet, damit ihr wieder zu euch kommt, damit ihr wieder seelisch euch aufbauen könnt, zu zweit geht das nicht mehr. Jesus möchte Vergebung bewirken. Und es ist einfach nicht denkbar, dass man heute Menschen wirklich von diesen seelischen Nöten heilen kann, wenn man ihnen nicht diesen biblischen Grundsatz der Vergebung als Angebot macht. Egal wer da ist, ob Christ oder Atheist oder wer auch immer da vor einem steht. Entscheidend ist, dass man in dieser ganz engen Beziehung zu Menschen, und die Ehe ist die engste Beziehung von Menschen zueinander, dass man da diese Vergebung im biblischen Sinne versteht und praktizieren kann. Und die bedeutet eine neue Beziehung. Als ich Kind war, da habe ich auch schöne und wertvolle Gebete gelernt von meinen Eltern, die habe ich dann immer gesprochen. Und da ging es auch um Vergebung der Schuld. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, das gab so einen Reim auch. Ja gut, eine Gebet war, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und dieses Frommsein hatte auch mit Vergebung zu tun. Und dann hatte ich immer auch noch den Zusatz, und vergib mir meine Schuld, die ich heute getan habe. Und ich habe mich manchmal gefragt, meine Güte, das betest du nun jeden Abend. Kann das Gott, will er das überhaupt? Und ich habe das dann, als ich älter wurde, mal übertragen. Ich habe ja einen Metallberuf gelernt und ich hatte einen sehr strengen Chef. Und wenn man da einen Fehler gemacht hat an der Drehbank irgendwie und er hinter einem stand und gesehen hat, dass man da einen Fehler macht, dann hat man eben ein Mächchen Rungs in den Rücken bekommen. Das hat mir nie gefallen, aber es war eben einfach so. Und da habe ich mir mal so vorgestellt, wenn ich immer wieder Fehler mache, immer wieder, jeden Tag, und mein Chef sieht das immer wieder, wie ich Fehler mache, wie wird er darauf reagieren? Der wird sagen, lieber Günther, du bist hier fehl am Platze, du lernst doch nicht. Du machst immer wieder den gleichen Fehler. Im Blick auf Vergebung war das für mich mal so ein Problem. Ich dachte, natürlich, wir sind nicht Menschen, die immer wieder den gleichen Fehler machen sollen. Was sagt Jesus zur Ehebrecherin? Du hast gesündigt, aber nun sündige nicht mehr. Aber sündigen wir dann auch nicht mehr? Ist das die Realität, festzustellen, wir sündigen nicht mehr? Da sagen wir, Moment, das ist nicht evangelisches Christentum, nicht mehr zu sündigen, sondern das ist Perfektionismus, das ist Werkgerechtigkeit. Und ich sagte euch ja schon, ich kenne ein Geschwister-Ehepaar in Dresden, die sagen, wir sündigen nicht mehr, wir sind frei. Der Heilige Geist hat uns frei gemacht von der Schuld. Geht das? Nein, das geht nicht. Zumindest geht es nicht im Blick auf das Wort Jesu, wie viel Mal soll ich vergeben? Und was sagt Jesus? Du sollst nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal dem anderen vergeben. Nun ist daraus ja eine logische Ableitung. Wenn Jesus von mir erwartet, dass ich 7-mal, 70-mal vergeben soll, in Klammern unendlich mal vergeben soll, wie viel Mal vergibt dann Gott mir? Auch unendlich mal. Immer wieder. Das ist kein Freibrief zum Sündigen, dieses Wissen. Natürlich nicht. Aber es ist eine Realität, die mich gerade in diesem Punkt, wenn ich das weiß, dazu führt zu sagen, Herr, ich will nicht mehr sündigen. Wie vielleicht die Ehebrecherin auch Jesus erwidert hat, wir wissen es nicht. Jesus sagt nur, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Sie war ja froh, dass sie nicht gesteinigt wurde von den Pharisäern. Und sicher hat sie gesagt, ja Herr, ich mach's nicht mehr. Das Wissen, Jesus vergibt ewig. Diesen Gedanken finden wir auch bei Schwester Weid, die in diesem Zusammenhang davon spricht, dass wir mit unserer Erfahrung den anderen Geschöpfen etwas voraus haben werden, wenn wir auf der neuen Erde sind, so sagt sie. Wenn uns bewusst wird, was eigentlich Schuld war, jetzt wissen wir es noch gar nicht so richtig. Und wenn wir diese Vergebung, diese unendliche Vergebung Gottes dann sichtbar vor uns haben in der Gestalt Jesu. Vergebung bedeutet, es geht völlig von vorn los. Es ist keine Reparatur. Wenn Gott mir vergibt, repariert er mich nicht, sondern er fängt mit mir neu an. Wenn ich meiner Frau vergebe oder sie mir, dann ist das keine Reparatur, sondern wir fangen neu an. Es geht immer wieder neu los. Bei Gott geht immer wieder alles von vorne los. Und seitdem ich das auch ein Stück aus dem Neuen Testament der Heiligen Schrift überhaupt herausgelesen habe, muss ich sagen, bin ich sehr dankbar dafür. Gott fängt neu an. Diese Beziehung zu den Menschen, die durch Vergebung eine neue Beziehung wird. Oder wie mal Paul Tillich gesagt hat, wenn in einer Ehe Vergebung herrscht, dann heiratet man noch einmal neu. Und er sagt, das geschieht im Leben hunderte Mal. Und ich gebe ihm eigentlich recht. Nicht im Blick auf die Ehe nur, sondern eben im Blick auch auf die anderen Beziehungen, in denen wir leben. So vergeben können heißt, in der Gegenwart Gottes, in der Liebe Gottes, in der Vergebung Gottes zu leben. Die Vergangenheit zum Potenzial werden zu lassen, das heißt Hoffnung sehen, sich Veränderungen öffnen, neues Leben schenken, aus Feinden Freunde machen. Es ist ein Geschenk. Ich kann es nicht. Aber Jesus schenkt mir es. Ich wünsche mir, dass ich dieses Wort in der Bergpredigt im Vaterunser, dass wir das sehr ernst nehmen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist ein Akt Gottes. Nicht nur in dem Sinne, dass er mir vergibt, wenn ich vergeben habe, sondern dass er mir auch dieses Vergeben können schenkt in seiner Gnade. Und wir wollen Gott darum bitten auch, dass er uns in manchen vielleicht verschuldeten Beziehungen den Durchblick schenkt, um einfach den Mut und die Kraft von ganzem Herzen nach seinem Willen und dem Vorbild Jesu auch zu handeln. Vergebung zu schenken, Vergebung von Jesus zu empfangen. Das ist für mich ein Anliegen. In dieser letzten Zeit, will ich mal sagen, dieses Thema. Es hat mal jemand gesagt, die beiden wichtigsten Glaubensgrundsätze von Christen ist die Vergebung und die Auferstehung. Das Kreuz und der wiederkommende Herr. Und dass mir und uns das auch immer wieder bewusst ist und wir immer wieder vor dieser Notwendigkeit uns gestellt sehen, Vergebung zu gewähren, anzunehmen, weil Gott uns auch vergeben hat in Jesus und bereit ist, uns immer wieder zu vergeben. Dass Gott uns das schenkt jeden Tag, das wünsche ich uns allen. Amen. Unser Jesus Christus im Himmel, wir danken dir, dass du die Schuld vergibst, dass du der ganzen Welt vergeben hast am Kreuz durch dein Blut und dass du uns von daher auch durch deinen Heiligen Geist gewirkt die Kraft schenken willst, auch zu vergeben, im wahren Sinne des Wortes dem anderen alles zu erlassen, weil du uns auch alle Schuld erlassen hast. Hab Dank dafür. Herr Jesus, wir bitten dich, schenk du Gnade, dass doch wir jeden Tag auch im Blick auf dich bereit sind, zu vergeben, neu zu beginnen, dort wo es notwendig ist, in unseren Beziehungen. Herr, schenk uns das immer wieder. Und so segne uns auch nun diesen Gottesdienst auch weiterhin hier in Stauchitz, auch überall, wo deine Kinder sich heute versammeln. Segne dein Wort, das verkündigt wird. Segne auch die Menschen, Herr, die es hören. Wir bitten dich, dass du auch hier, auch durch deinen Geist, Bekehrungen schaffst, Menschen, die sich dir zuwenden, weil sie wissen, Herr, dass auch ihre Schuld vergeben ist durch dich und in dir. Herr, und so bleibe bei uns und segne uns auch dann die vor uns liegende neue Woche und auch all den, die Herr, die deine Hilfe besonders brauchen, die krank sind und in Not, Herr, erbarme du dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Amen.
Amen.